Schwarzton hoch 2.
Dein persönliches Motto-Mixtape von Steffen und Chris.
Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder da seid.
Hier sind Steffen
und Chris.
Wir begrüßen euch zur Folge 6 von Schwarzton hoch 2, unserem Motto-Mixtape-Musik-Podcast. Habe ich das nicht gelernt.
Gut.
Folge 6. Welches Thema haben wir heute?
Instrumental. Instrumentals.
Plural. Oder Instrumental Songs, je nachdem, wie man das definieren möchte.
Ja.
Steffen, erzähl uns doch nochmal ganz kurz für die Hörer, die vielleicht das erste Mal einschalten, was wir hier überhaupt machen.
Ja, also wir sind zwei, die sich immer schon über Musik unterhalten und wahnsinnig gerne Musik hören. Wir stellen uns diese Musik auch sehr gerne vor und wir dachten irgendwann, das könnte man ja dann auch für andere machen, auf dass es den Menschen gefalle. Und also haben wir beschlossen, dass wir jeder pro Sendung 5 Stücke mitbringen, die der andere nicht kennt, und uns diese gegenseitig vorstellen.
Und zwar live. Das heißt also, wir stellen uns nacheinander Songs vor, beschreiben die Songs, erzählen persönliche Anekdoten, spielen dann den Song, hören den gemeinsam, unterhalten uns drüber und dann kommt der nächste.
So ist das.
Und immer abwechselnd.
Immer abwechselnd. Genau.
Und das Tolle ist, da wir diese Stücke aus rechtlichen Gründen leider nicht mit in den Podcasts schneiden dürfen, stellen wir eine Playlist zusammen. Zu jeder Sendung gibt es eine genaue Playlist mit unseren Top 10 plus eventuell noch ein paar Honorable Mentions, die wir auch auf der Liste hätten, wenn wir denn nicht auf 5 beschränkt wären. Und diese Playlists gibt's dann bei Spotify, Deezer, Apple Music, wo auch immer, YouTube. Und dann könnt ihr sozusagen den Podcast hören, dann könnt ihr die Playlist hören und dann könnt ihr die Playlist nochmal hören und danach den Podcast.
Ja, super. 2 kleine Sachen noch, bevor du dein erstes Stück vorstellst.
Ja, heute bin ich dran.
Einmal. Wir haben beim Recording immer das Fenster geöffnet. Das heißt, es kann durchaus sein, dass draußen Kinderlachen ist, mal ein Auto vorbeifährt oder in der Ferne ein Zug rauscht. Das ist bei uns einfach so. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Das heutige Getränk. Wir trinken Mexikaner. Und zwar einen speziellen Mexikaner. Das Rezept von dem Mexikaner für diesen Mexikaner, also es ist ein tomatenartiges Getränk mit einem Hauch Wodka.
Ein Hauch.
Scharf, uns brennen die Lippen. Das Rezept habe ich bekommen von deinem lieben Freund Frank.
Jawohl, aus Hamburg.
Den ich kennenlernen durfte, jetzt schon mehrfach, auf deinen Geburtstagspartys. Und ich bin beauftragt, bei diesem Podcast zu sagen, dass dieses Rezept aus dem Murphys stammt. Einem sehr, wie er mir schrieb, mit 5e, sehr empfehlenswerten Alpspub nähe dem Hans-Albers-Platz auf der Reeperbahn im uneingeschränkt empfehlenswerten Hamburg. Hiermit gerne getan, Grüße gehen an Frank.
Ich würde mal sagen, da ist irgendwie eine Runde drin, wenn wir das nächste Mal in Hamburg sind.
Ja, Chris, dein erstes Stück.
Ich muss mich gerade von dem Mexikaner erholen. Sorry. Okay, das Originalrezept ist nicht das, was ich von Mutti kenne. In der heilen Welt ist es zwar auch schon scharf, aber nicht ganz so scharf. Und ich glaube auch etwas weniger Alkohol. So, also Instrumentals, Instrumental Songs, Songs ohne Stimme, ohne Gesang, wie auch immer man das definiert. Nachdem wir dieses Motto festgelegt haben, ich hatte einen Song ganz speziell im Kopf, den ich unbedingt unterbringen wollte. So, nachdem wir dann dieses Motto festgelegt haben, ich mich eine Woche lang mega schwer getan und ich habe gesucht und habe total verkrampft nachgesucht, was ich denn eventuell nehmen könnte und war relativ verzweifelt und dann habe ich mir ein bisschen Input geholt von meiner Frau und von YouTube und von Bekannten. Und plötzlich hatte ich eine Liste mit 56 Songs und Melodien und was auch immer. Und es ist mir noch bei keiner Sendung, und wir sind jetzt bei Folge 6, so schwer gefallen, eine Auswahl von 5 zu treffen.
Ja.
Weil es auch so unterschiedliche Richtungen sind und waren. Deshalb habe ich jetzt für mich, um das Ganze so ein bisschen zu dezimieren, eine Unterkategorie ersponnen. Und zwar sind alle Songs, ich nenne das jetzt Songs, die ich heute ausgewählt habe, stammen nicht aus einem Soundtrack. Also es sind keine Soundtrack-Melodien.
Okay.
Möglich gewesen wären Chocolat oder James Bond oder was auch immer.
Lalo Schifrin, Mission Impossible Theme.
Genau. Ja. Alles Mögliche. Das ist es alles nicht. Das habe ich alles ausgeschlossen. Das können wir dann in einer anderen Sendung machen. Und ich habe versucht, ein bisschen neuere Songs zu nehmen. Alle so aus einer ähnlichen Altersstruktur sozusagen.
Okay.
Und mein erstes Stück ist das neueste Stück. Das wirst du nicht kennen. Mir kam es total bekannt vor, als ich es das erste Mal auf einer Playlist gehört habe, die Instrumental Songs hat. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum es mir bekannt vorkam. Ich kannte den Bandnamen nicht, ich kannte den Songtitel nicht, aber diese Melodie und das Musikstück selbst war mir absolut im Blut. Und es bewegt mich und es berührt mich auch. Und ich finde es geil. Und dann habe ich ein bisschen nachgeforscht und konnte nicht herausfinden. Es stammt von keinem Soundtrack. Ich habe keine wirklich persönlichen Erinnerungen daran. Ich habe es nicht gehört, als ich irgendwie verliebt war in irgendjemanden in meiner Jugend oder so. Es stammt aus dem Jahr 2016.
Okay.
Und inzwischen ist mir aber klar, warum ich das kenne. Das erzähle ich gleich. Wir hören jetzt einfach mal rein. Es ist Paris von Else oder Else.
Okay.
Einem französischen Elektromusik-Duo.
Dann mal los.
Okay. Es ist so Soundtrack-mäßig. Ja, auch wieder keinen Ausfällen.
Keine Ausfällen.
Ja.
Ja, macht man heute halt nicht mehr.
Kennst du das?
Nein, kenne ich nicht. Ich finde das schön. Schöne Musik.
Ja.
Erinnert mich ein bisschen an die Assoziation Französisch passt bei mir tatsächlich.
Okay.
Na, wir hatten ja letztes Mal, habe ich dir von der Gruppe R was vorgespielt.
Ja.
So diese Leichtigkeit. Die haben so eine bestimmte Leichtigkeit, die mir gut gefällt.
Ja, und immer was Sphärisches irgendwie im Hintergrund. Ja. Weshalb mir das Stück so bekannt vorkam, ich hatte eine Phase, wo ich aufgrund dessen, dass ich auch so ein bisschen wissen wollte, was gerade so abgeht und auf was ich meinen Sohn vorbereiten muss, meinen 13-Jährigen, habe ich mir TikTok installiert und bin dann so ein bisschen eingetaucht in die TikTok-Welt und hatte dann ziemlich schnell so eine For You-Page, die sich um künstliche Intelligenz und Filme und Musik richtete. Und da war dieser Song die ganze Zeit als Musik eingesetzt. Aha. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Dieser Song, dieses Stück, stammt von 2016. Ne, Else, wie auch immer das ausgesprochen wird, der Bandname. Und ab 2020 fing es an, in Vietnam auf TikTok bei bestimmten Gaming-Streams benutzt zu werden.
Ja.
Oder so Gaming-Videos, so Kurzfilmchen, ja, wo man dann bestimmte Szenen zeigt. Dann ging es über City-Light-Videos, also eine Nacht in Hanoi in 3 Minuten. Und da war dieses Stück die ganze Zeit hinterlegt. Das hat die Vertriebsfirma von Else dann auf den Plan gebracht. Das ist Idol. Die sind wohl speziell sozusagen dafür da oder dafür bekannt, halt die heutigen digitalen Wege und Social Media dazu zu nutzen, um ihre Künstler und ihre Stücke halt voranzubringen. Und die haben dann dieses Stück ganz gezielt auf bestimmte Playlists gepackt.
Mhm.
Und das hat dazu geführt, dass dieses Stück, was wir gerade gehört haben, Paris oder Paris, unter anderem bei Shazam 200 Millionen Mal gesucht worden ist.
Wow.
Das Stück ist inzwischen, die Band hat eine Doppel-Diamond-Auszeichnung. Das ist für über 100 Millionen Streams. Das ist aber, diese Meldung ist aber schon von 2023. Ich habe jetzt nochmal die aktuellen Zahlen geguckt. Alleine auf Spotify hat dieses Stück 72 Millionen Streams.
Wahnsinn.
Abrufe. Genau, also der Hype ist so ein bisschen abgeebbt. Das war halt irgendwie hauptsächlich so zwischen 2020 und 2023 mit dem Peak in 2023. Und das ist aber der Grund, warum ich dieses Stück so intus hatte. Und ich finde es absolut perfekt für Soundtracks und für genau diese Momente, die da halt genutzt worden sind. Ne? 3 Minuten, das Stück ist 3:29. Es so funktioniert einfach, sehr sphärisch. Man kann sich vorstellen, es passt auch gut zu Nachtaufnahmen und so.
Ja.
Ja, ganz kurz noch zu den beiden, die Else sind. Das ist, also der Songwriter ist Yanis Hajar.
Tja.
Und das Genre ist elektronische Musik oder Elektro-Jazz.
Also Elektro-Jazz, da muss ich jetzt aber wirklich widersprechen. Also das ist ja, na, wenn man zum Beispiel nimmt Jazz-Rock, das Genre Jazz-Rock, dann bezieht sich das ja, dann ist das angejazzter Rock.
Ja.
Und in dem, na, so ist das ja gemeint. Also das Hauptgenre steht hinten. Und wenn das hier Elektro-Jazz ist, dann müsste das Jazz sein mit Elektro-Elementen. Aber es ist kein Jazz. Also ich widerspreche hiermit.
Ja, also mir ist auch die Kategorisierung relativ egal.
Ja.
Mir gefällt das Stück sehr. Ich habe jetzt keine historische Verbindung damit, aber es bewegt mich und ich finde es immer noch gut. Und ich finde die Geschichte dahinter auch noch interessant. Also ja. wie man es schafft halt, also es war ein kleiner Glückserfolg, dass das irgendwelche Streamer entdeckt haben. Und wie man dann aber durch sehr strategische Platzierungen halt ja. es schafft, das wirklich so nach vorne zu bringen, das finde ich schon sehr faszinierend.
Ja.
Zumal es eben, da steckt keine KI hinter oder so, sondern es sind wirklich zwei Freunde aus Paris, die sich halt zusammengesetzt haben, die Musik machen schon länger. Die haben jetzt 2024, haben sie auch ein neues Album rausgebracht, also beziehungsweise eine EP. Das heißt, sie sind auch noch immer unterwegs.
Mhm.
Und die neuesten Songs haben so an die 500.000 Streams, nur noch.
Okay.
Aber sie sind halt immer noch unterwegs.
Überhaupt 500.000 Streams. No? Das ist ja keine Kleinigkeit.
Ja, das war mein erster Song.
Das war dein erster Song. Ja, guter Anfang, würde ich sagen. Okay, dann übernehme ich jetzt. Ich wollte ein klein bisschen noch erzählen, was für mich persönlich Instrumental bedeutet. Was für mich da wichtig ist. Ich hatte ja schon mal in der vorherigen Sendung erzählt, dass ich, bis ich 18 war ungefähr, eigentlich ausschließlich Rockmusik gehört habe, eben mein erstes Konzert war Status Quo, Uriah Heep, T-Rex, Led Zeppelin und dann bin ich übergegangen zu Genesis und Yes und die etwas komplexere Musik. Aber irgendwann, Anfang der 80er, hat mich das alles nicht mehr so richtig fasziniert. Die Rockmusik war irgendwie auserzählt, hatte ich den Eindruck. Dann bin ich nach Moers gekommen, auf das Jazzfestival nach Moers und habe da zum ersten Mal live gesehen Leute, die tatsächlich sehr, sehr seltsame Musik machen und eigentlich ausschließlich instrumental. Mhm. Es ging nur darum, das sind einfach Bands, die extrem ernsthaft musizieren und Instrumentals eben spielen die ganze Zeit. Und von daher habe ich eigentlich die nächsten 10 Jahre fast ausschließlich Instrumentals gehört.
Ja, dann wird dir die Wahl auch schwer gefallen. Ja,
natürlich ist mir die Wahl schwer gefallen. Mhm. Ich hatte auch am Anfang, also ich hatte zwischendurch hatte ich 40, 50 Stücke. Also wenn man einmal auf so einen Strang kommt, die guten Stücke aus der Zeit, dann flattert es aus dem Hirn. Und es ist mir sehr schwer gefallen, 5 rauszusuchen. Was ich natürlich sagen muss, weil es geht ja für mich auch darum, oder eigentlich fast vorwiegend darum, dass dir, Chris, diese Musik auch gefallen soll. Das soll natürlich auch den Leuten, die zuhören, gefallen. Aber erstmal möchte ich dich auch überzeugen und deswegen das ganz harte Zeug lasse ich raus aus der Zeit. Also ich spiel jetzt keine improvisierte Musik, 3,5 Stunden Quietsche. Das machen wir jetzt nicht.
Ich habe ehrlich gesagt gedacht, ich krieg 5 Frank Zappa-Stücke heute um die Ohren
gegangen. Nein, kriegst
nur 2.
Nein, du bekommst tatsächlich keinen Frank Zappa-Stück.
Oh, okay.
Ja. Nein, es lag sicherlich, dass ich da sozusagen in den Jazz getrieben wurde oder mich dahin treiben ließ, liegt sicherlich daran, dass ich mit der Musik, die zu der Zeit in Deutschland gemacht wurde, das hieß Neue Deutsche Welle und ich war im Großen und Ganzen nicht einverstanden mit dem, was da passierte, mit wenigen Ausnahmen. Und dann habe ich also sehr, sehr lange eigentlich nur Instrumentalstücke gehört, das sozusagen für mein persönliches Beschäftigen damit. Aber ich habe beschlossen, mein erstes Stück hat weder mit, doch ein bisschen jazzy ist es schon, aber Es ist einfach ein Partystück, was ich jetzt mache.
Okay. Du hast mir ja schon angekündigt, off Mikrofon sozusagen, dass ich höchstens ein oder zwei Stücke kennen werde.
Ja, also wenn du Glück hast, kennst du zwei. Nein, es gibt schon eins, was relativ, das kennt, also es gibt Stücke, die man kennt, ne, aber man weiß vielleicht nicht, woher sie kommen. Ich spiele jetzt ein Stück der englischen Band Pickbag.
Okay.
Und dieses Stück heißt Papa's Got a Brand New Pickbag.
Aha.
Und das ist ein Wortspiel vom James Brown Song Papa's Got a Brand New Bag.
Ja.
Den kennst du wahrscheinlich. Ja. Und die haben eben rausgemacht Papa's Got a Brand New Pickbag. Und das war so eine britische, Jazz-Funk-Revival-Band, große Besetzung, Bläser. Und hochenergetisch und irgendwie auch so ein bisschen Dance-Techno-Vorläufer, aber alles akustisch. Und ich ziehe das jetzt einfach mal durch. Es ist ein sehr schönes Lied. Ich mag es gerne. Aus dem Jahr 1981. Papa's Got a Brand New Pickbag. Kennst du es?
Nee.
Ja, okay.
Party. Das war beeindruckend.
Party, Party, Party. Und das ist ja, dass das von 81 ist, ist wirklich erstaunlich. Also das klingt total wie ein Klassiker, ist auch natürlich jetzt irgendwie auch ein Klassiker. Und ich kann mir jede dieser holländischen Marching Bands vorstellen, die so durch die Straßen ziehen und dieses Stück spielen.
Ja, mich erinnert das ehrlich gesagt total an Balkan Beats.
Ja, Balkan Beats oder Samba de Janeiro oder wie diese ganzen Stücke alle heißen, ne?
Ja.
Diese Dance-Stücke von heute oder von vor ein paar Jahren, also.
Und es gibt ja heute tatsächlich auch mit so Big Bands, die moderne Stücke spielen, also La Brass Banda und
ja.
Meute zum Beispiel.
Ja, Meute.
Meute wird gerade, keine Ahnung, hier in Münster total abgefeiert in einer bestimmten Altersgruppe.
Meute ist aber auch lustig, finde ich. Für die machen das ganz gut.
Ja.
Ist ja der Drummer von Ina Müller spielt da mit.
Ja, okay. No, whatever. Also auf jeden Fall, dass das von 1981 ist und vor allen Dingen auch ziemlich viel Elektronik, also dafür, dass es so alt ist.
Ja, ja, das war ja gerade die Zeit, wo so, was man so ein bisschen hört, ist der Einfluss so von Dub Reggae, ne? Diese ganzen Echos, die da am Schluss immer so alle kommen. Das war so Mad Professor oder was es so alles gab, so diese Dub Reggae-Zeit, die ist natürlich auch da. Ist mit drin, definitiv. Wird heute noch benutzt. Ich habe nachgeschaut. Also der Middlesbrough FC. FC. Das ist da die Einlaufmusik, wenn die Mannschaft kommt. Und ein englischer Dartspieler auch einlaufen. Also als Einlaufmusik.
Hast du den Namen?
Adrian Lewis.
Oh nee, da sagen wir nicht.
Ja, und für mich war es halt letztendlich Klassenpartys der 80er.
Okay.
Tanzveranstaltungen.
Wie lang ist das Stück jetzt genau?
Das waren jetzt, Moment, lass mich kurz nachschauen.
Weil ich kann es gerade überhaupt nicht einschätzen. Das hätten jetzt 4 oder auch 8 sein können.
6 Minuten.
Ja.
6:01, sagt das Gerät.
Aber das ist, also da, aber dieser Hook sozusagen, der ist doch auch wahrscheinlich schon des Öfteren mal gesampelt worden, oder?
Das ist die Bläser, meinst du?
Ja.
Genau. Keine Ahnung, also ist ja...
Oder man hört halt oft wahrscheinlich immer, nehmen die ersten, weiß nicht, 1,5 Minuten und brechen das dann danach ab.
Ja, wahrscheinlich. Also Samplen ist, also wenn die ganze Musik volle Kanne läuft, ist es schwer, da was rauszusamplen, weil du das ja nicht freigestellt kriegst.
Ja.
Also wenn es noch nicht passiert ist, müsste man das eigentlich fast tun.
Auf jeden Fall ein sehr geiles Stück.
Ja.
Very good. Ich fühle mich ja fast schlecht, weil ich jetzt, ich bin so... durch den Mexikaner und durch das Stück so aufgehypt und meine Stücke sind alle eher ruhig. Und
so?
Ja.
Ja, bei mir wird es aber auch gleich ruhiger. Aber ich wollte...
Nee, ich finde das ja gut.
Wollte mit Party anfangen.
Ja, das ist doch geil. Finde ich sehr schön.
Okay, Chris, zweites Stück.
Mein zweites Stück hat etwas mit diesem Stück gemeinsam. Und zwar kommt ein Bläser vor.
Na.
Ja. Es ist kein Jazz, auch wenn, also es war selten so schwer für eine Sendung aus ChatGPT oder Perplexity Infos rauszukriegen für die, über die Stücke. Mhm. Weil sie eben jetzt nicht ganz so groß und nicht so alt waren. Das nächste Stück kommt von einer Band, die du kennst.
Ja.
Ich glaube, du hast es im Augenwinkel schon gesehen?
Nee.
Okay. Das Album, von dem dieses Stück stammt, ist aus dem Jahr 2006. Ich lese dir jetzt mal, also normalerweise mache ich das nicht, aber in diesem Fall finde ich es wirklich lustig, ehrlich gesagt. Deshalb lese ich es dir jetzt vor. Hahaha, die mysteriöse Formation aus Münster.
Okay.
Hat mit News from Babel ein Album geschaffen, das die Grenzen zwischen Elektro, Trip-Hop und Jazz-Kompositionen verwischt. Mit einem Hauch von Frankie Goes to Hollywood und der stimmgewaltigen Unterstützung von Anna Stern nehmen sie die Hörer auf ihrem Debütalbum mit auf eine musikalische Reise, die ebenso verwirrend wie faszinierend ist.
Das habe ich noch nie gehört. Ich weiß natürlich, von welcher Platte du redest.
Das sagt ChatGPT.
Das sagt ChatGPT über uns. Das ist ja krass.
Clockwork God. Du und Detlef.
Genau so ist das.
Das wussten die über übrigens auch, dass das eine Münsteraner Formation ist, bestehend aus Bitzone und
Deep.
Deep. Mit großem P, genau.
Ja.
Die Band angeführt von den enigmatischen Figuren Deep und Bitzone scheint sich einen Spaß daraus zu machen, Genregrenzen zu überschreiten.
Enigmatisch hat mich noch nie jemand genannt.
Ja, jetzt schon.
Jetzt schon.
Die AI nennt dich so. Also, wir hören das Stück News from Babel oder Babel. Wie ist es gemeint?
News from Babel.
News from Babel. Vom Album News from Babel. Das, wenn ich das richtig gesehen habe, meistgespielte Stück vom Album. Du hast in einer anderen Sendung schon mal erzählt, dass das Stück seinerzeit mal auf relativ vielen Playlists im israelischen Bereich gelandet ist?
Ja, natürlich, weil eben ein Gott im Namen vorkommt, was die Sache für Religiöse schon mal anziehend macht. Und dann kommt auch noch Babel, also vor. Und das scheint aus irgendwelchen Gründen eine gewisse Anziehungskraft entwickelt zu haben.
Ja, gut. Wie gesagt, also mit unserem Podcast bringen wir jetzt knacken wir bald die 72 Millionen Streaming auf Spotify. Jetzt fügen wir auf jeden Fall dem Counter 1 hinzu und wir hören jetzt News from Babel vom Clockwork God.
Ich habe so gelacht, als ich den Text gelesen habe.
Yes. Ja, der wunderbare Christian Kappe.
Der die Trompete gespielt hat.
Ja, ich liebe, was er tut. Immer noch. Danke, dass du dieses Stück wieder ausgekramt hast.
Naja, also ich brauche das gar nicht rauszukramen, weil ich inzwischen Clockwork God auf ziemlich vielen Playlisten habe. Deshalb kommen wir immer mal wieder ein Stück dazwischen. Ich habe lange gehadert, ob ich Nature Boy nehmen soll oder News from Babel. Habe mich dann aber hierfür entschieden. Und ich finde es so geil, wie die Trompete, die überhaupt nicht mein Instrument ist eigentlich, wie die mit mir spricht. Also das ist eigentlich schon eher ein Gesang. Deshalb darf ich dazu einen Instrumental-Song sagen, weil die Trompete sozusagen die Stimme ist, die Gesangsstimme. Was mich interessieren würde, ist, also noch ganz kurz der Hinweis an alle Hörer. Wenn ihr euch die Playlist anhört, gibt allen Songs eine Chance und hört mindestens 2 Minuten in jeden Song rein. Und bitte hört es auf Kopfhörer oder einem guten Soundsystem. Also ich kann es nicht empfehlen, das irgendwie auf Laptop zu hören oder so, weil die Unterschiede sind gewaltig. Und gerade jetzt bei diesem Stück, es passiert so viel. was man einfach nicht mitkriegt, wenn man das nur auf dem Laptop hört.
Das kann ich nur bestätigen, weil ich da viel persönlich viel mehr Arbeit reingesteckt habe, als man auf dem Laptop hören will.
Ja, das glaube ich. Aber wie kamt ihr dazu? Es sind ja schon relativ arabisch klingende Sounds zwischendurch.
Ja, weil wir diese arabischen Skalen mögen. Ich habe ja schon mal berichtet, dass Clockwork God sich definiert hat oder sich definiert eher als Ausschlussprinzip. Wir wussten sehr genau, was wir nicht wollten.
Ja.
Und nämlich, wir wollten nicht so klingen wie irgendwas anderes. Und in dem Moment, wenn irgendeinem auffiel, das, was wir hier gemacht haben, das klingt so wie.
Ja.
Dann ist es rausgeflogen, das Element.
Okay.
Und die Chance bei oder arabisch angehauchten Tonleitern, sag ich jetzt mal, ist dann natürlich auch dementsprechend viel geringer, dass man Musik kopiert, die man selber einfach so irgendwie im Gedächtnis hat.
Ja, ich habe damals, 2006 war das, habe ich eine Rezension geschrieben auf Amazon. Die kann man, glaube ich, heute noch finden.
Hast du schon mal erzählt, ja.
Ach so, ja, da habe ich das verglichen mit Coop.
Ja.
Und das ist auch immer wieder eine Assoziation, die kommt, wenn ich das Leuten vorspiele.
Okay.
Ja, immer wieder ein schönes Stück.
Wunderbar, freut mich.
Das erste Stück übrigens auf der Platte. Habt ihr überlegt, welches Stück ihr nehmt? Oder war
natürlich
das von vornherein klar?
Nein, das war überhaupt nicht von vornherein klar. Wir haben sehr, sehr lange an der Reihenfolge der Stücke herumgefeilt, damit das alles ein wunderbares Hörerlebnis von vorne bis hinten ist. Deswegen habe ich ja auch nicht gemocht, als man an den CD-Spielern damals den Random-Schalter
Shuffle,
und plötzlich die ganze Arbeit, die man sich in die Liste gesteckt hat, die war damit mit einem Knopf kaputt. Das war schon so ein bisschen kränkend.
Ja, aber CD-Spieler gibt's länger als 2006, ne?
Ja, das stimmt, aber ich...
Du magst den Schalter.
Ich mag den, hab den Schalter nie gemocht, weil ich weiß, wie viel Arbeit da drin stecken kann, wenn man sich überlegt, wie die Platte läuft. Das kommt ja alles aus diesem Albumdenken heraus. Das ist, ne, der Shuffle-Schalter ist ganz klar so ein hit-orientierter Schalter und mein Denken kommt aus dem Albumdenken, dass man eben vorne anfängt, hinten aufhört und nicht irgendwie dazwischen mal was macht. Aber inzwischen sehe ich das natürlich auch etwas lockerer. Okay, dann übernehme ich mal mein zweites Stück. Das muss jetzt einfach mal sein, weil diese Band, die dir sehr, sehr wohl bekannt ist und die du auch magst, soweit ich weiß, weil die einfach bei uns in den Sendungen noch nicht aufgetaucht ist.
Oh.
Höchstens als Erwähnung.
Okay.
Ich kann mal sagen, wo es immer noch gespielt wird. Zum Beispiel sehr häufig in der Space Night im Fernsehen.
Aha.
Space Night gibt's ja auf Alpha und auf anderen Sendungen immer. Und dann kommen ja so Raumfahrtaufnahmen, dann kommt immer Musik dazu.
Ja.
Und da wird das sehr, sehr häufig noch gespielt. Es gab mal eine Sendung im ZDF Sportspiegel. Da war das auch die Anfangsmusik. Und es geht um Pink Floyd.
Ja.
Herausgesucht habe ich das Stück One of These Days.
Sagt mir so jetzt erstmal nichts.
Von der Platte Metal. Da ist so eine Kuh drauf vorne. Gute Platte von 1971. War früher immer auch der Opener für Pink Floyd Konzerte. Wir haben ja uns unterhalten, was ist ein Instrumental, was ist kein Instrumental. Und bei diesem Stück wird etwas gesagt.
Ja.
Nämlich Nick Mason, der Schlagzeuger, sagt, one of these days I'm going to cut you into little pieces.
Okay. Könnte auch die Titelmusik von CSI Miami sein oder so.
Sozusagen. Okay, dann jetzt das Stück One of These Days von Pink Floyd. So, da hast du es, Pink Floyd.
Ja, ich habe die, also zwei Sachen. Erstens, nein, drei Sachen. Erstens, ich kannte das Stück nicht. Mhm. Jetzt kenne ich es. Zweitens, ich habe die ganze Zeit Oxygen von Jean-Michel Jarre im Kopf gehabt, weil ich irgendwie zwischendurch so Vibes hatte, irgendwie, so jetzt kommt dieses. Und drittens, habe ich vergessen.
Ja, meine Mutter hätte gesagt, dann wird's nicht so wichtig gewesen.
Ja, dann wird's nicht so wichtig gewesen. Ach so, doch, nein.
Wohl wichtig.
Ich habe die ganze Zeit gedacht, jetzt kommt das Stück.
Ja.
Also das Ganze, du hast gesagt, das wird am Anfang oder haben die ganz oft gespielt als Opener bei einem Konzert.
Ja. Ja.
Und das kann ich mir super gut vorstellen, weil irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, so, und jetzt kommt noch was obendrauf. Und das kam aber nicht, weil das war jetzt das Stück.
Ja, also ich würde sagen, wenn das Schlagzeug einsetzt, dann dann ist so das, wenn am meisten los ist.
71 hast du gesagt.
71.
Okay. Wie lang war das? Kannst du das nachgucken?
Das waren 5 Minuten 42.
Oh, das ist ja noch relativ harmlos für die Zeit, ne?
Ja, ich achte natürlich drauf, dass es für dieses Format hier einigermaßen erträglich ist.
Und die nächsten 23 Minuten hören wir.
Genau.
Den Klangteppich von.
Ja. Nein, also wir könnten Brian Eno hören oder, ne, Brian Eno, da gibt's Platten, ganze CD ein Stück, kein Problem. Kriegen wir hin.
Dazu, ich möchte nicht den Fokus von Pink Floyd wegnehmen, aber ich möchte kurz eine Geschichte erzählen.
Bitte.
Und zwar auf der Suche nach Instrumentalstücken bin ich darauf aufmerksam geworden, dass eine wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise Verwandte von mir, Christina Kubisch, Musik macht. Instrumentalmusik. Beziehungsweise sie ist keine Musikerin, sondern sie ist Künstlerin. Und zwar Klangkünstlerin. Sie hat aber auch Stücke, die man auf Spotify streamen kann.
Okay.
Und ich wollte ganz unbedingt eins ihrer Stücke nutzen.
Ja.
Und das Problem ist aber, die Stücke, die wirklich auf Spotify zu hören sind, das sind dann Experimentalstücke zum einen. Und zum zweiten ist das kürzeste, glaube ich, 43 Minuten lang.
Ja, das wird schwer. Verstehe.
Genau, aber für jemand, der irgendwann mal bei der Arbeit Geräusche hören möchte, Shoutouts zu Christina Kubisch.
Und du bist jetzt wie verwandt? Was hast du
gemacht? Das weiß ich nicht, aber
das weißt du gar nicht.
Das musst von du, uns gibt's nicht.
Das solltest du mal in Erfahrung
bringen. Ja, das werde ich in Erfahrung bringen. Ich mache ja jetzt Ahnenforschung und so.
Ja.
Sorry, zurück zu
Pink Floyd. Nein, ich war eigentlich durch mit Pink Floyd. Alles gut. Ich bin mal ein Stück losgeworden.
Hast du denn jetzt mit dem Stück speziell irgendeine Erinnerung oder so an früher?
Mit diesem Stück jetzt so speziell nicht. Ich habe mit Pink Floyd jede Menge Erinnerungen. Also es gibt einige Platten, die bei mir früher schlicht heilig waren. Dark Side of the Moon. Ja. Hier bis hin zu The Wall, das waren so die Sachen, die mich total gepackt haben.
Ja.
Und dann habe ich, wie so häufig, die Bands, weil ich die nicht zu der Zeit, als die Platten rauskamen, gehört habe, so die ganze Diskografie dann rückwärts gekauft.
Ja.
Und bin dann eben so auch auf dieses Stück gestoßen. Ja, also kenne ich schon sehr, sehr lange das Stück und ich mag es auch sehr, sehr gerne. Und die Atmosphäre finde ich einfach super. Also dieses leicht Bedrohliche die ganze Zeit, das löst ja auch Bilder aus.
Ja, ich bin fasziniert davon, wie jetzt sowohl bei dem ersten Stück von 1981 als auch hier, wie experimentierfreudig die waren und wie viel man da hört. Also das, auch bei Clockwork God zum Beispiel.
Ja.
So im Gegensatz zu vielen Sachen, ich will nicht sagen, früher war alles besser, aber halt viele Sachen, die man heutzutage im Radio hört, sagen wir mal, die sind ja relativ einfach. Also selbst ich als nur Konsument und nicht Musikmacher höre, dass das billig produziert ist. Oder also ich empfinde das als, da hat sich jemand nicht viel Mühe gegeben. So.
Ja.
Und es ist aber trotzdem total erfolgreich.
Ja, also der Punkt jetzt, da sind wir quasi bei so einer Genrebetrachtung Instrumentalmusik. Der Punkt dabei ist ja, dass Instrumentalmusik eben überhaupt nicht besonders populär ist. Was natürlich daran liegt, weil es keine mitsingbaren Teile gibt. Gesang ist nun mal das erste Instrument, was die Menschen hatten und haben. Man identifiziert sich halt damit. Und die Musik selbst, also die nicht das Gesungene, sondern die Musik selbst, tritt ja total in den Hintergrund dadurch, dass jemand singt. Und man hört ja die Musik an der Stimme entlang, sobald sie da ist.
Mhm.
Deswegen ist natürlich Instrumentalmusik tendenziell wesentlich komplexer, weil man genau diesen Punkt, der die Hörer so magisch anzieht, eben nicht hat. Und so erkläre ich mir das zumindest, warum das, es hat ja nur ein Nischendasein und es nimmt ja immer weiter ab. Ich habe mir mal ein bisschen Statistiken durchgelesen zu dem Thema jetzt und es wird halt immer weniger. Früher war das häufiger. In den 60er, 70er Jahren gab es relativ viele Instrumentalstücke noch, die Hits waren.
Mhm.
Und aber inzwischen gibt's das fast gar nicht mehr, außer wenn man jetzt mal Trance wegnimmt.
Ja.
Ne, Trance-Musik ist natürlich auch häufig Instrumentalmusik. Und aber eben auch sehr eingegrenztes Genre, in dem das da passiert. Und es ist ja auch zweckgebundene Musik. Und einfach so Instrumentalmusik, da hat's schwer.
Ich höre es ja relativ häufig, weil ich oft Arbeiten erledige, bei denen ich mich konzentrieren muss. Das heißt also, wenn ich Songs höre, dann versuche ich immer den Text mitzuhören. Dann kann ich keine Songs hören und auch kein Radio oder so. Das will mich total ablenken. Ich höre dann viel Instrumentalmusik, weil mich das sozusagen, also es lässt mich weiterhin fokussieren und es unterhält mich trotzdem.
Was das stärkt, was ich gerade sagte.
Ja.
Man kann es auch Ablenkung nennen, wenn gesungen wird. Na, ich war tatsächlich, als ich habe ja vorhin erzählt, dass ich ab den 80ern sozusagen fast nur noch Instrumentalmusik gehört habe. Und ich war tatsächlich auch so drauf, Leute, haltet doch mal die Klappe, lasst doch mal Musik hören. Richtig.
Ja, das
singt nicht dauernd.
Das hatte ich sogar bei einigen von den Crossover- oder Grunge-Liedern der 90er, wo ich gedacht habe, boah, was für ein geiles irgendwie Gitarrenstück, warum singt da jetzt jemand? ich bin dran mit
meinem. Du bist dran, dein drittes Stück.
Mein drittes Stück ist auf der Playlist, aber mein viertes Stück. Das heißt also, du musst gleich das vierte Stück anmachen.
Okay.
Und zwar gehen wir jetzt zu dem ältesten Stück, das wir heute von meiner Seite aus spielen.
Okay.
Und das stammt aus dem Jahr 1998.
Mhm.
Eine Band, die du kennst, eine Band, die du sogar schon mal gespielt hast.
Mhm.
Und beschrieben als Genre Downtempo.
Downtempo.
Oder auch Ambient oder Space Pop.
Da schwant mir was.
Ja. So, ich spreche von Air.
Ja.
Und ich spreche von dem ersten Song auf der Platte Moon Safari.
Mhm.
Und das ist der Song oder das Instrumentalstück La Femme d'Argent. Die Silberfrau oder die Frau des Geldes. Je nach Auslegung.
Je nach Lesart. Ich nehme mal Silber, das klingt poetischer.
Ja, die Band hat es aber explizit so gemeint, dass man das in beide Richtungen interpretieren
kann. Natürlich ist denen das Recht, wenn man heruminterpretiert.
Richtig. Das Stück haben sie geschrieben, um Moon Safari einzuleiten oder beziehungsweise um zu beschreiben, worum es in Moon Safari geht. Und es gab dann einen anderen Song, den sie unbedingt auch auf die Platte haben wollten. Die Plattenfirma wollte Sexy Boy als, was ja auch ein großer Hit geworden ist, wollte die Plattenfirma als ersten Song auf der Platte haben. Und die Band hat sich aber durchgesetzt, weil sie gesagt hat, dieses La Femme d'Argent ist so gut, dass es nur am Anfang oder nur am Ende gespielt werden kann. Mhm. Und für das Ende ist es zu gut.
Okay.
So, also, aber in der Mitte würde es nicht funktionieren.
Ich mag das ja, wenn Leute sich gegen die Plattenfirma an solchen Stellen künstlerisch durchsetzen. Mir fällt dazu immer die Geschichte ein, ich möchte ein Eisbär sein von Grauzone.
Ja.
Das sagt dir was,
ja,
ne?
Ja, natürlich.
Das ist eine Schweizer Band gewesen, die Grauzone. Und das, was ein Hit geworden ist, das ist eine Demoaufnahme, die Band irgendwie im Keller zusammengefrickelt hat. Und dann wollte eine Plattenfirma das kaufen und dann haben die gesagt, die sollten das neu einspielen. Und dann haben die gesagt, nö, machen wir nicht. Entweder ihr nehmt das oder wir lassen das. Und haben sich dann durchgesetzt und dann ist das ein Riesenhit geworden. Das ist eine Demokassette gewesen. Ja, also ich finde die Haltung cool. Das Selbstvertrauen muss man erstmal aufbringen.
Dieses gar nicht rebellisch klingende Stück hören wir jetzt. La Femme d'Argent von R aus dem Jahr 98.
Okay.
Klangteppiche. Habe ich mir hier noch aufgeschrieben.
Ja. Leicht wie Luftschokolade. Hat jemand geschrieben.
Okay.
Und hier haben wir mal wieder ein Fade-Out.
Ja. Der schwebende Klangteppich.
Ja. Ja, schön. Ich mag R. Ich mag diese Leichtigkeit, diese. Das klingt alles so angenehm und sonnig.
Also R und vor allen Dingen die Schallplatte Moon Safari, die hatte ich damals auch und die hat mich sehr begleitet. Also die hat mich auch getragen. Das war so ein positiver, das war eine positive Zeit. Ich glaube, das war auch zu Zeiten, wo Bill Clinton Präsident war und so. Also allgemein war es irgendwie.
Dass man sich über sowas heute noch freuen kann.
Naja, ne, ich hatte so Abi hinter mir, ich wusste noch nicht ganz genau, wo es hingeht. War noch so ein bisschen am Suchen, aber ne, schon eigene Wohnung und neue Freunde und Autofahren des Nächtens ohne schlechtes Gewissen und dabei eher hören. Das ist super. Also die ganze Schallplatte hat mich lange begleitet und ist auch immer wieder schön. Ich finde nicht, dass man dem Stück anhört, dass das 25 Jahre alt ist.
Nee, das tut man nicht. Nein. Und auch diese Regung, dass man seine erste eigene Bude hat, dass man sich dann frei fühlt. Es gibt gerade einen Song von Nina Chuba, 18 Quadratmeter Freiheit, wo sie genau über dieses Gefühl singt. Ja. Und alle, die selber mal ausgezogen sind, oder die meisten werden wissen, was damit gemeint ist.
Ja, nur ich hatte direkt 30 Quadratmeter. Oh, ich hatte das große Zimmer in der Wohnung.
Cool.
Dreizimmerwohnung. Ja. Ich hatte 30, die anderen hatten 18.
Ja. Okay.
So, das war mein drittes Stück. Das heißt, jetzt kommt dein viertes.
Jetzt kommt, nee, mein drittes.
Ach so, stimmt.
Du hast angefangen, jetzt, ich komme ja immer hinterher. So, jetzt ein Stück, das ich dir unbedingt vorspielen möchte, weil es für mich wichtig war, weil das genau aus der Zeit kommt, meine Jazzzeit, aber eben überhaupt nicht so jazzy ist, aber sehr ungewöhnlich ist. Es hat noch einen anderen Zusammenhang mit dir, nämlich es kommt aus Schweden.
Sehr schön.
Es ist so eine Mischung aus Jazz, Rock und Folk. Und die Band wird dir wahrscheinlich nicht sagen. Die Band heißt Von Sammler. Es gab mehrere Bandnamen. Sammler Mannas Manna war die erste Ausgeburt dieser Gruppe. Dann gab es eine Zeit, da hießen sie nur Sammler oder Zammler, also geschrieben Z-A-M-L-A, Zammler, Sammler. Und das hier lief unter dem Namen Von Sammler, ist von 1982, also genau in meiner Instrumentalzeit. Und ich habe ein rein technisches Problem mit diesem Stück, denn man findet es nirgendwo auf den Streamingdiensten. Das gibt es gar nicht. Ich habe deswegen, weil eine andere Platte von derselben Band, die gibt es tatsächlich auf den Streamingdiensten. Es gibt nur eine von denen, obwohl die 10, 12 gemacht haben. Es gibt nur die Platte No Make Up, 2 Jahre später von 84. Und da habe ich ein Stück euch verlinkt, damit ihr wenigstens das hören könnt. Das ist so ein bisschen ähnlich. Aber jetzt von der Gruppe Von Sammler, Doppler. Von der Platte Sammlerannama. Auf geht's!
Ah, das war das Klingeln von Ball.
Tja, kaputt. Ist jetzt kaputt gegangen. Nein, gehört so.
Das gehörte dazu.
Das gehörte dazu.
Okay.
Das gehörte dazu. Man muss bei der Band natürlich wissen, oder was heißt man muss wissen? Man sollte wissen, dass es wenige Stücke gibt, die typisch sind für diese Gruppe. Mhm. Es kann eben sein, dass als nächstes Stück, das tut's auch, auf der Platte kommt einfach ein Akkordeonstück.
Ja.
Also eine sehr, sehr vielseitige, abgefahrene Band.
Ich habe gerade während des Stück lief gefragt, ob es die noch gibt.
Nein, die gibt es deswegen nicht mehr, weil zwei Leute haben die zusammengehalten. Lars Holmer, der hat die meisten Sachen komponiert, war der Akkordeonist und beides Multi-Instrumentalisten und Aino Happala, der hat meist die Gitarren gespielt und auch noch viele andere Instrumente. Und Lars Holmer ist vor ein paar Jahren leider verstorben.
Aber der andere, das hört sich eher finnisch an.
Das ist aber eine schwedische Band.
Na gut.
Was für mich noch eine Bedeutung hat, dass sie Mitglied in der sogenannten Rockin' Opposition waren.
Das sagt mir nicht.
Das ist auch nicht wirklich so bekannt. Rockin' Opposition war ein Zusammenschluss, ein internationaler, ein europäischer Zusammenschluss im Wesentlichen von Rockbands, die auch sehr jazzorientiert waren und die keine Lust mehr hatten, sich von Musikveranstaltern abzocken zu lassen. Hm. Und deswegen ihre Sachen selbst organisiert haben und das auch über einige Jahre mit großem Erfolg. Und es gibt heute noch, es gibt zum Beispiel bei Facebook gibt es eine Rock in Opposition Gruppe, da kann man die ganze Musik noch hören, ja, die damals so verbreitet wurde. Das war eine sehr interessante Bewegung, die mich sehr beeindruckt hat. Einer der Masterminds war Chris Cutler, das war ein englischer Schlagzeuger, der mal irgendwann ein Buch schrieb über seine Musik, die äußerst experimentell und auch teilweise sehr anstrengend ist. Und das Buch hieß aber File Under Popular. Also sortiert es in Populärmusik ein.
Ja.
Und das sagt schon so einiges aus als Anspruch. Ne? Eigentlich wollten sie gerne populär sein, aber haben sich das natürlich selbst durch ihre Stilistik versagt.
Also das Stück, was wir jetzt gerade gehört haben, hat mich so ein ganz klein bisschen erinnert an, ich hatte Kinderschallplatten, Peter und der Wolf.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen die Albtraum-Variante von Peter und der Wolf.
Ja.
Also, weil du dieses Zusammenspiel von verschiedenen Instrumenten, die eventuell halt auch unterschiedliche Charaktere spielen,
ja,
oder
ja,
so,
ja, ja, ja,
so diesen Vibe hatte ich ja zwischendurch.
Ja, das Stück heißt ja Doppler und ich gehe fest davon aus, dass es um den Doppler-Effekt geht, wenn sich eben Sachen durch Geschwindigkeit, Tonhöhen verändern, wenn ja, sie auf einen zukommen oder von einem weggehen und weil da ja auch viele Elemente drin sind, die halt so wegwehen irgendwie und wieder reinkommen. Und ja, mochte ich sehr. Ich habe das früher sehr, sehr oft gehört. Damals Fahrrad fahrend, zu meiner Freundin fahrend oder wieder weg nach Hause fahrend. Ich bin immer eine halbe Stunde gefahren, hatte das dann auf dem Walkman, habe das richtig laut gedreht und bin dann nachts durch den Wald gefahren und habe mich so gut gefühlt dabei. Es war großartig. Bin immer sehr, sehr schnell gefahren, kann man sich ja vorstellen. Ja, ist ja auch irgendwie Musik, die einen nicht einschlafen lässt. Aber schade, dass ihr das jetzt nicht wirklich hören könnt. Aber hört euch das andere an, was ich verlinkt habe. Das ist auch sehr schön.
Okay, und wir schauen natürlich, ob es eventuell irgendeinen Streamingdienst gibt, wo die anderen Stücke zu finden sind.
Ja, ich habe leider wirklich keinen. Also ich habe Spotify geguckt, ich habe bei Apple geguckt, ich habe bei Teile geguckt und so weiter. Und
ah,
die haben
okay,
alle nur ein Album,
okay,
dieses No Make Up, was 2 Jahre später erschienen ist, was aber auch gut ist. Von
ja,
daher kann man die Band wenigstens entdecken.
Und ansonsten einfach beim Studio Carport City klingeln und sagen, hey, ich will gerne das dritte Stück von der
genau,
letzten Sendung hören.
Ja.
So.
Number four
for me, for the Chris. Was ist das Stück, auf das ich meine ganze Playlist sozusagen aufbauen wollte? Also das war das erste Stück, was feststand.
Ja.
Weil es ein Stück ist, das ich in den letzten 2 Jahren unfassbar viel gehört habe, was in meiner Amazon Music Playlist und in meiner dann jetzt übernehmenden Spotify Playlist immer eines der meistgespielten Stücke ist und auch eine der meistgespielten Bands. Und das hat damit zu tun, dass ich, wie vorhin schon erzählt, viel Instrumentalmusik höre, auch beim Arbeiten. Und da ich nicht immer nur Daft Punk oder irgendwelche Soundtrack-Scores hören kann und auch nicht immer nur Klaviermusik, was ich habe so ein paar Klavierspieler, moderne, gefunden, die auch ganz okay sind. Und als ich die aber entdeckt habe, die bringen einen in so einen sehr, naja, in einen relativ melancholischen Mut. Es ist so eher aus dem Fenster schau, die Regentropfen sind am Fenster oder du schaust auf einen Fjord und sitzt in deiner Hütte. So diese Vibes hat man eigentlich. Aber sie helfen mir auf jeden Fall, mich zu konzentrieren beim Arbeiten. Wir hören jetzt das Stück Quiet von der Band This Will Destroy You.
Never heard of.
Sehr schön. Dann spiel doch einfach den Song und ich erzähle dir später darüber, was das überhaupt alles bedeutet. Ist das der dritte Song auf der Playlist?
komplett anders als die anderen.
Okay.
Mal was anderes.
Mal was anderes, in der Tat.
Es ist halt sehr viel weniger elektronisch. Oder
ja.
So gut
ja, wie wenn überhaupt irgendwie elektronisch. Ne?
Bezeichnet wird es als Postrock.
Ja, es fällt auch die ganze Zeit ein Name einer Band nicht ein, an die mich das erinnert.
Mono?
Nee, hilft jetzt auch nichts, das zu sagen, wenn mir der Name nicht einfällt.
Gut. Ach, das klickt dann oder so. Genau, This Will Destroy You. Der Name der Band war tatsächlich eher humoristisch gedacht, weil sie ein Stück geschrieben hatten, das so hieß.
Mhm.
Und das sind vier Jungs aus Texas.
Wollte sagen, das ist keine europäische Musik.
Nee, ist das nicht?
Nee.
Okay, interessant. Also auf jeden Fall sind das vier Jungs aus Texas und dieses Stück stammt von der Platte Young Mountain.
Mhm.
Young Mountain ist die erste Platte, die beiden rausgebracht haben, die vier rausgebracht haben.
Ja.
Ist jetzt inzwischen, glaube ich, auch schon 20 Jahre her. Fast 20 Jahre. 18 Jahre.
As time goes by.
Also ja. 2006. Clockwork God.
Ja.
Genau. Also die vier Jungs haben Songs geschrieben und musiziert und verschiedene Leute haben gesungen und irgendwann haben sie instrumentale Songs geschrieben, unter anderem dieses hier.
Mhm.
Und haben gesagt, Alter, das funktioniert. Lass uns doch einfach Instrumentalsongs machen.
Ja.
Oder Instrumentalmusik betreiben. Und das tun sie. Sie machen keine Gesangsstücke.
Ah, also, gar nicht.
Okay. Gar nicht. Komplett gar nicht. Überhaupt gar nicht. Never. Und Young Mountain, das ganze Album ist so ein Album, das man wirklich von A bis C, bis Z hören sollte. Also, das ist, okay. Lohnt sich nicht, da Shuffle einzustellen oder so. Es gibt inzwischen auch eine Remastered-Version zum 10-jährigen Jubiläum.
Ja.
Hintergrund ist, dass sie das ganze Album aufgenommen haben in einem kleinen Studio als Demo-Tape sozusagen.
Ja.
Und haben das auf CD-ROM gepresst und haben das dann nach Konzerten verkauft als CD-ROM mit eigenen Cover, was sie dann dazu gepackt haben, in einer kleinen Slim-Hülle und so weiter.
Ja.
Und dann ist ein Plattenlabel auf sie zugekommen und hat gesagt, Jungs, lass uns das doch mal irgendwie nochmal machen.
Mhm.
So, und dann haben sie einfach das Demo-Tape auf Platte gequetscht nochmal und haben das dann verkauft. Das heißt also, die Aufnahmen, die wir jetzt hier hören, dieses Stück ist sozusagen das Originalstück, was sie damals aufgenommen haben, 2006 oder wahrscheinlich 2005 im Keller. Zum 10-jährigen Jubiläum sind diese Aufnahmen dann halt nochmal so richtig nochmal neu produziert worden.
Mhm. Okay.
Genau. Dieses Stück, was wir jetzt gerade gehört haben, Quiet, hat jetzt keinen tatsächlichen Bezug zu Soundtracks, aber taucht immer mal wieder in Dokumentationen auf.
Ah ja.
Oder auch in Trailern, aber meistens so eher kleine Stücke.
Ja, also Instrumentalmusik ist ja nun auch prädestiniert dafür, weiter verwurstet zu werden, weil man da eben, weil das eben Bilder erzeugt, weil einem die Bilder durch die Stimme ja nicht weggenommen werden.
Ja.
Sondern eher angekurbelt werden. Super, werde ich mir nochmal genauer anhören, die Band.
Ja, also Young Mountain kann ich empfehlen, auch die anderen Alben. Aber das ist jetzt wirklich ein neues Stück, was ich jetzt in den letzten 2-3 Jahren entdeckt habe. Auch die Band kannte ich vorher nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, ohne sie weiterzuleben.
Das ist ein großes Wort.
Ja.
Okay.
Und nun zu dir.
Nun zu mir. Ja, weil ich noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen habe.
Oh nein.
Doch, wir haben irgendwann mal über Phil Collins gesprochen.
Och, der Teufel.
Genau, du hast diese Vokabel damals schon verwendet und ich dachte, dem Jungen muss geholfen werden.
Ja.
So geht das nicht. Und habe zwei Stücke, einmal mit seiner Band Genesis und er hatte ja noch eine andere Band, die hieß Brand X. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, das Genesis-Stück zu spielen und Brand X in die Honorable Mentions zu packen. Und zwar deswegen, das ist noch die Phase, in der Peter Gabriel der Sänger von Genesis war, ja, und Phil Collins war der Schlagzeuger und er war eigentlich immer Schlagzeuger. Es gibt gerade eine wunderbare Dokumentation von Dromeo. Es ist ein Schlagzeugportal bei YouTube, eine Dokumentation über Phil Collins. Und da hat man ihn gefragt, was er von Beruf wäre. Drummer. Und er sagte, I'm a drummer. Okay. Und das ist er auch, da war er wirklich, wirklich groß. Und man muss einfach wissen, dass als Peter Gabriel ausstieg, war einfach niemand da, der das singen konnte, das Zeug. Und die haben einen Sänger gesucht und aber keinen gefunden. Und dann hat der kleine Phil gesagt, lasst mich das doch mal probieren. Und siehe, der konnte das einfach. Der konnte die ganzen unfassbar schwierigen Vokalparts von Peter Gabriel einfach singen. Und hat das dann getan, sozusagen aus einer Not heraus. Mhm. Und dann hat sich das alles erst entwickelt, dass Phil Collins als Sänger wahrgenommen wurde. Und dann später kam ja In the Air Tonight raus, womit er ja nun wirklich weltberühmt wurde. Den Schlagzeugsound, den er ja hat patentieren lassen, der auch wirklich dauernd weiter verwurstet wurde. Zum Beispiel auch, weil wir ja auch mal ABBA hatten. ABBA sind ja auch aufgesplittet. Und Frieda hatte auch mal eine Solo-LP und einen Hit, der hieß Something's Going On. Und sie hat extra gesagt, sie möchte gerne den Schlagzeugsound von In the Air Tonight von Phil Collins auf dieser Platte haben. Und das, diesen Gefallen hat er ihr getan. Den kann man da nochmal nachhören. Also hört euch mal, wenn ihr In the Air Tonight mögt, hört euch mal bitte von Frieda There's Something Going On oder I Know There's Something Going On. Hört euch das an und ihr werdet den Philipp, der das auch produziert hat, werdet ihr da auch wieder hören. Er war vorwiegend eben Schlagzeuger, unter anderem eben auch bei der Jazzrock-Formation Brand X. Und der Gitarrist John Goodsell hat über ein Stück, das heißt And So to F, gesagt, This song is written by our former drummer. He went to join some disco band. They ended up doing all right. Und er meinte damit Genesis. Okay. Da kann man die Bandbreite vielleicht ganz gut sehen.
Ja.
Ich habe das Stück Los Endos rausgesucht. Das Brand X-Stück hänge ich natürlich in die Honorable Mentions, also hinten an die Playlist dran. Ihr werdet das da finden. Vom Album Trick of the Tail von 1976, das erste Album nach Peter Gabriel. Und da werden auch noch Stücke von alten Genesis-Alben sozusagen angerissen, angespielt. Da werden Fetzen reingebracht von alten Genesis-Sachen. Ja, das möchte ich euch jetzt gerne vorstellen. Es ist, zeigt die Schlagzeugkunst des Phil Collins aufs Feinste. Los Endos, hier in der Remastered-Version von 2007. Viel Vergnügen.
Und Original war 76.
76, ja.
Sag ich mal, das Cover. Okay.
Hier kommen noch so Anleihen jetzt.
Oh.
Hier wird tatsächlich ein wenig gesungen im Übergang. Es ist ein Live-Stück halt und das sind Anleihen aus anderen Genesis-Stücken.
Hm.
Auch als Reminiszenz an Peter Gabriel sicherlich gedacht, der eben gerade weg war. Aber du fragtest gerade, ob ich wüsste, wie das Verhältnis zwischen den beiden ist und ich weiß, dass die sich immer gemocht haben. Die haben sich alle untereinander gemocht. Also es ist keiner wegen Streit ausgeschieden, sondern der erste Gitarrist Steve Hackett ist ausgeschieden, weil es künstlerische Differenzen gab. Er wollte immer noch viel kompliziertere Musik machen und die anderen wollten aber nicht mehr so richtig. Und dann hat er sich halt rausgezogen, hat dann Soloplatten gemacht, ist aber heute mit Genesis-Material nach wie vor auf der Bühne. Ziemlich gut sogar.
Ja.
Also es gibt da, soweit ich weiß, keine Feindschaft. Es gibt auch Sendungen mit allen Bandmitgliedern, wo sie sich dann eben 20 Jahre später unterhalten und man merkt, die sind freundschaftlich verbunden. Da gibt es also kein echtes Theater.
Ganz kurz.
Bitte.
Absoluter TV-Tipp.
Ja.
Wenn wir bei Musikdokus sind und bei Banddokus. Echt.
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 echt, egal, irgendwie man, mochte man
ja, echt früher. Egal, wie man die Band fand, ob man das Schlager als Schlager empfunden hat oder als blöde Teenie-Band oder totaler Fan war. Aber es gibt eine dreiteilige Doku, unter anderem produziert von dem Sänger von Echt.
Ja.
Öffentlich-rechtliches Fernsehen müsste in der Mediathek der ARD zu finden sein, aber wahrscheinlich auch noch woanders.
Hat der Böhmermann Jan da seine Finger drin?
Das kann gut sein.
Weil der hatte irgendwann den Sänger von Echt in seiner Sendung als Hauptact.
Das kann sehr gut sein. Also es kann sein, dass er da mitproduziert hat oder dass er da sozusagen noch der Anstoß war. Das Interessante dabei ist, es ist eine Dokumentation aus heutiger Sicht.
Ja.
Aber es werden die Zeiten durchlebt.
Mhm.
Und es wird Filmmaterial verwendet für eine nie fertiggestellte Dokumentation, die seinerzeit geplant war.
Ja.
Das heißt also, es gab jemanden, der die ganze Zeit mit der Kamera dabei war.
Mhm.
Und das gefilmt hat, und als die Band sich dann aber aufgelöst hat, ist dieses Filmmaterial einfach in der Versenkung verschwunden.
Naja.
Und daraus haben sie jetzt das, und sie haben Neues dazu gemacht, haben sie jetzt halt diese Doku gemacht. Und das ist sehr, sehr interessant.
Schau ich mir mal
an. Kurzweilig, drei Teile, fertig. Interviews von damals, Interviews von heute, Konzertmitschnitte.
Ich mochte ja sehr das Bye Bye Junimond von Rio Reiser.
Ja.
Das war geiles Stück, tolle Stimmung.
Ja, und also was mich halt wirklich fasziniert hat, ist, wie die das auch alles erlebt haben.
Mhm.
Also es ist mal eine Geschichte ohne Missbrauch und keine Ahnung was, sondern es ja. ist wirklich einfach nur, sind einfach nur vier Freunde, die zusammen Musik machen, aber die dann natürlich auch schwierige Zeiten erleben und dann halt auch
ja.
sich auseinanderleben etc. Aber es ist wirklich, wirklich toll.
Okay. Du kommst jetzt zu deinem letzten Stück.
Ja, das ist nach dem Stück, was du gerade hattest. Ich überlege gerade, ist das schwierig oder nicht? Ich glaube, es ist sogar ganz gut. Ich muss mein letztes Stück jetzt nehmen, weil ich das Stück, was ich eigentlich nehmen wollte, für diese Sendung schon genommen habe. Und zwar möchte ich auch mal wieder eine meiner Neuentdeckungen unterbringen, und das ist Moderat.
Moderat.
Ja.
Die, immer noch ein wunderbarer Name.
Die Zusammensetzung aus Modeselektor und Apparat.
Apparat, ja.
Genau.
Aber bevor du jetzt zu diesem Stück kommst, solltest du vielleicht deine Honorable Mentions loswerden.
Das stimmt. Also, ganz kurz, Honorable Mention ist auf jeden Fall Moderat, A New Era.
Mhm.
So, das Stück, was ich in der Cruising-Sendung hatte.
Ja.
Immer noch wirklich ein richtig, richtig geiles Instrumentalstück, das ich halt jetzt nicht verwenden kann, weil wir ja die Songs verbrennen, wenn sie in unseren Top 10 auftauchen.
So muss es sein, so will es das Gesetz.
Aber in den Honorable Mentions taucht also A New Era auf. Zudem kommt Da Funk von Daft Punk.
Okay.
Ja, auch gut zu sehen auf YouTube mit dem Video von Spike Jonze. Ein Stück von 1996 oder 97 ist auch relativ zeitlos. Ich weiß, dass du Daft Punk etwas überhyped findest.
Bisschen schon.
Ich kann das verstehen und trotzdem höre ich sie einfach unfassbar gerne.
Ja.
Das ist so meine Klangteppichstücke.
Mhm.
Also ja. Da passiert gar nicht so viel und sie sind vielleicht auch nicht so kompliziert. Ich finde es faszinierend, weil es gibt auf YouTube ganze Kanäle, die sich nur damit beschäftigen, welche Samples Daft Punk in irgendeiner Art und Weise zusammengeschnitten, auseinandergezogen, oversampled und daraus halt Musik gemacht hat. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, sich mal anzugucken. Aber ich mag die Musik halt insgesamt auch ganz gerne. Dann habe ich ein weiteres Stück, also A New Era von Moderat, dann Da Funk von Daft Punk und dann habe ich noch Time is the Enemy von Quantic. Ein
mir auch nix.
Stück von Anfang der 2000er. Dem Stück hört man es, glaube ich, aber an, dass es schon etwas älter ist.
Mhm.
Es geht auch so in die Richtung Elektronik, so ein bisschen wie Else, aber halt, also eine Mischung aus Else und Clockwork God, aber in unmodern.
Okay.
So. Und trotzdem mag ich das Stück sehr gerne.
Ja.
Und dann habe ich noch Happiness von This Will Destroy You. Das wäre das zweite Stück gewesen, was ich eventuell hätte spielen wollen. Und weil ich andere Bands noch unterbringen möchte, würde ich dann noch The Unforgiven von Apocalyptica nehmen.
Okay.
So, das hätte auf jeden Fall dabei sein müssen. Ich habe es aber rausgenommen, weil ich es irgendwo anders mal unterbringe, weil es zu schade ist, um irgendwie nur so
ein
Stück von Filmen zu sein.
Ja.
Und Propellerheads hatte ich auch noch, Spybreak.
Ja.
So, das heißt also, ich würde das Happiness rausnehmen, damit ich auf die 10 komme. Und ja, ich stelle die Playlist zusammen, aber das sind auf jeden Fall die Stücke, die ich habe. Alle eher so in die Elektronikrichtung.
Mhm.
Plus Apocalyptica.
Und dann jetzt zu deinem letzten Stück.
Und dann jetzt zu meinem letzten Stück, weil ich darf ja gleich nicht mehr reden.
Ja, das stimmt.
Ich
erkläre das gleich, warum Chris nichts sagen darf.
Bitzone has prohibit, nee,
ja,
wie auch immer. Also, mein letztes Stück ist The Fool, und zwar in der Instrumentalversion von Moderat.
Na dann.
Mhm. Warte, lass deine.
Gutes Stück. Also ich gewöhne mich langsam an die Band Moderat, muss ich sagen.
Ja, musst du. Also ich höre This Will Destroy You und Moderat und auch Upper Heart höre ich so viel in letzter Zeit, dass ich die einfach immer in meinem Kopf habe.
Ja.
The Fool ist eigentlich ein Stück mit leichtem Gesang und die haben die Platte 3, haben sie römische Zahl 3, haben sie einmal als normale Platte rausgebracht und einmal als Instrumental. Und das war jetzt die Instrumentalversion.
Okay.
Ich muss gerade aufstoßen vom Mexikaner, tut mir leid.
Ja.
Damit bin ich heute durch und kann mich jetzt hier einfach zurücklehnen.
Du kannst dich jetzt quasi zurücklehnen, weil ich habe mir bei Chris ausgebeten, dass wir nach dem letzten Stück nichts mehr sagen, weil das Stück auch so ist, weil es passt einfach besser, wenn wir uns vorher verabschieden. Schon weil das Stück mit 1,5 Minuten Applaus endet. Aber ich erzähle gleich noch ein bisschen inhaltlich. Was weißt du? Da gibt's auch ein.
Ihr werdet nicht glauben, was danach noch passiert.
Nee, so nicht. Kein Clickbait. Nein, es gibt interessante Hintergrundinfos, Trivia, wie du so schön sagst, zu diesem Stück. Aber erstmal möchte ich meine Honorable Mentions loswerden. Eins hatte ich ja schon erwähnt, das ist Brand X. Da habe ich euch Nuclear Burn von 1976 in die Playlist gepackt. Das zeigt Phil Collins in voller Blüte, was für ein grandioser Jazz-Rock-Schlagzeuger der war einer der besten seiner Zeit. Hat leider, kann man auch verstehen, wenn man ihn da sitzen sieht, also wenn man ihn live hat spielen sehen, der hat sich den Rücken kaputt gemacht, weil er schlecht gesessen hat. Und irgendwann konnte er nicht mehr Schlagzeug spielen, deswegen, weil sein Rücken hin ist. Ja, bisschen tragisch und er ist auch gefragt worden, warum er so ungesund gesessen hätte. Und er sagt, es hätte sich natürlich angefühlt für ihn.
Ja.
Es ist einfach so passiert. Naja, also. Hört es euch an, wenn ihr die Schlagzeugkunst des Phil Collins bewundern wollt, bitte Brand X Nuclear Burn. Dann hatten wir natürlich, das war auch schon Erwähnung, Chris sagte mehrere, eigentlich könnte man die ganze Sendung mit Zappa füllen.
Mhm.
Und in der Tat, ein Ausweichstück habe ich Sud Alyös von 76.
Wie heißt das?
Sud Alyös.
Okay.
Also Z-O-O-T, Sud und dann Alyös, wie die Allüren auf Englisch. Und zu Zappa, ja, was soll man zu Zappa eben sagen? Weit über 60 Alben während seines Lebens, nach seinem Tod noch 50 weitere Alben veröffentlicht von seiner Familie. Ich habe ihn auch gesehen, zweimal mit 88 habe ich ihn gesehen, mit der Broadway The Hard Way Tour in Dortmund. Das war beeindruckend. Und später habe ich ihn noch auf seiner allerletzten Tour gesehen, The Yellow Shark. Das war ein Orchesterwerk mit Orchester und er hat selber dirigiert. Und hatte schon einen ganz grauen Bart und er musste die Tour, habe ich gesehen, in der Düsseldorfer Tonhalle. Das war, wann war das? 92. Und da sah er schon sehr, sehr, sehr krank aus. Er ist ja an Prostatakrebs verstorben und musste die Tour auch tatsächlich abbrechen und ist dann relativ kurz danach verstorben. Also ich habe ihn sehen dürfen noch zu Lebzeiten, was mich sehr froh macht tatsächlich. Dann hätte ich noch was, was mich tatsächlich ein bisschen moderat erinnert. Oh. Das ist mal wieder was Moderneres. Das Tide and Tickle Trio. Das ist eine deutsche Band, Jazz, Electronic, Dub-Musik, experimentell. Vielleicht sagt euch oder dir The Notwist etwas. Das ist auch eine deutsche Band, die relativ erfolgreich im Nischenbereich sind. Und Tide and Tickle Trio ist so ein Side-Project. Da habe ich euch das Stück Unwohlpol angehängt von der Platte EA1, EA2. Hätte ich schon direkt Lust, das zu hören. Das ist echt witzige Musik. Und als letztes Stück, das hätte ich wahnsinnig gerne gespielt, ist aber, da muss mehr her, weil das ist ein Künstler, den ich wirklich verehre. Der heißt Amon Tobin, ein Brasilianer. Er macht so Klanggebäude aus, Jazz, Samba, Drum and Bass Fragmenten und hat eben auch so steinalte Samples drin aus den 50ern, aus dem Jazz und macht dann da ganz neue Sachen damit. Also ein Sample-Künstler par excellence. Ganz großartig, den muss ich nochmal gesondert vorstellen.
Ja.
Also hört, könnt euch ja schon mal das Stück Stony Street von 1997 anhören von dem Album Bricolage.
Ich bin sehr gespannt auf die Playlist.
Ja, da könnte dir auch einiges gefallen. So, und dann komme ich jetzt zu meinem letzten Stück.
Wenn wir jetzt später gar nichts mehr sagen, dann müssen wir aber noch sagen, wenn euch die Sendung gefallen hat, dann folgt uns doch.
Folgt uns doch, liked uns, so sagt man doch, liked uns und schreibt Kommentare.
Genau, beschreibt entweder Kommentare, schreibt uns E-Mails oder wie auch immer ihr Kontakt aufnehmt. Wichtig für uns ist, dass ihr uns folgt, dass ihr dem Podcast folgt, hört euch die Playlists auf den Musikstreamdiensten an, zum Beispiel auf Spotify könnt ihr die Podcasts auch kommentieren und helft uns dabei.
Ja, dann würde uns wirklich freuen.
Dann sag ich jetzt schon mal Tschüss und du darfst dein letztes Stück anmoderieren.
Alles klar. Gut, ich komme und ich bin froh, dass du vorhin auf Klaviermusik abgehoben hast, denn wir hören jetzt ein Klavierstück. Das Klavierstück ist das ist in Köln aufgenommen worden, bei den legendären Köln-Konzerts eines amerikanischen Pianisten namens Keith Jarrett. Das ist eine Doppel-LP gewesen, also damals Doppel-LP, also zwei, waren vier Stücke drauf.
Ja.
Also pro Seite ein Stück.
Ja.
Und es ist eigentlich ein ganzes Konzert, der spielt durch. Also hat in Köln ein Konzert aufgenommen, wo er eben quasi eine Doppel-LP lang durchgespielt hat. Das ist für ihn nichts Besonderes. Ich hatte auch von ihm die sogenannten Sunbeer Concerts. Das war ein 10er-Album. Hatte ich mir auch mal gekauft, aber wieder verkauft. Keith Jarrett lebt noch, 80 Jahre alt heute, mehr als 50 Platten veröffentlicht. Und das Köln-Konzert ist etwas Besonderes aus vielerlei Gründen. Eine wirklich interessante Geschichte ist, ich hatte ja in der vorherigen Sendung hatte ich was zum Label ECM aus Köln erzählt, also ein Jazz-Label aus Deutschland, was für seinen hervorragenden Klang bekannt war. Und damals war das aber in dem Sinne noch nicht so. Und der Mastermind von ECM, Manfred Eicher, der hat dann persönlich in seinem R4, dem Vernehmen nach ein R4, Keith Jarrett abgeholt für dieses Konzert. Dieses Konzert sollte halt eben, wie gesagt, mitgeschnitten werden. Und Keith Jarrett hatte wohl nichts gegessen, war total übermüdet. Und dann wollten sie gerade noch das Piano checken, mit dem er den Abend bestreiten wollte. Und die haben festgestellt, das Ding ist total verstimmt, überhaupt nicht in Ordnung. Und dann haben sie beschlossen, das können wir jetzt so nicht nehmen. Also müssen wir von einem ansässigen Pianohaus in Köln ein neues Piano besorgen, kurz vor der Aufnahme.
Ja.
Und man muss sich vorstellen, Keith Jarrett kommt aus Amerika, fährt da blöd mit dem Auto hin. Ne? Das ist total fertig und dann so eine Scheiße.
Ja.
Und dann haben sie ein neues Klavier rangeschafft, das musste über den Heumarkt geschoben werden und es regnete in Strömen.
Ach fuck.
Und das Ding war kaputt, als es ankam. Es war einfach, war nicht mehr zu retten. Dann haben sie beschlossen, okay, wir versuchen das mit dem ersten Klavier Und man kann auf der Aufnahme hören, dass die Pedale kaputt sind von dem Teil. Also, ja, dass man hört ploppen und krackern und so. Und das ist immer dann, wenn der auf das Pedal getreten hat, was eigentlich lautlos sein soll und dann eben, keine Ahnung, nur bestimmte Funktionen eben am Klavier hat. Aber das war so, dass man es eben klar hören konnte. Und Keith Jarrett hat dann eine Rhythmik draus gemacht, sozusagen ist dann drauf eingestiegen tatsächlich noch. Und dann sollte es ja, wie gesagt, mitgeschnitten werden. Und es begab sich, dass die ganze Technik überhaupt nicht so war, wie sich die Amerikaner das vorstellten. Sondern alles war schrecklich. Die Techniker waren nicht richtig eingewiesen, die Mikrofone, alles war nicht in Ordnung. Der Projektleiter, der aus Amerika kam, der sagte irgendwann, alles war falsch, auch die Technik, außer es war ausverkauft.
Okay.
Und dann haben sie das tatsächlich aufgenommen und herausgekommen ist, wie gesagt, The Coin Concert. Und das ist bis heute die meistverkaufte Piano-Solo-Platte der Welt.
Aha.
Und die meistverkaufte Jazz-Piano-Platte der Welt. Bis heute. Unter diesen Bedingungen zustande gekommen. Sehr, 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 sehr großartig. Ich finde das so beachtlich. Und ich kann ja gleich nochmal, während das Stück läuft, kann ich dich auf bestimmte Besonderheiten aufmerksam machen, die wir hier über den, ich habe hier einen Analyzer, einen sogenannten Analyzer mitlaufen, in dem man das Musikspektrum, also die Frequenzen sehr gut sehen kann. Und auch da kann man sehen, dass tatsächlich nicht alles perfekt läuft. Aber es ist der Platte völlig egal. Es ist die meistverkaufte, das meistverkaufte Jazzalbum Piano aller Zeit. So, das war meine Geschichte zu Keith Jarrett. Wir beide wünschen euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal und seid neugierig.
Bis dahin.
Schwarzton hoch 2.